Persönlichkeitspsychologie für Bachelor von Jens Asendorf. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag. Gelesen von Myriam Reppe. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lerntools und Dozentenmaterialien zur Persönlichkeitspsychologie finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Abschnitt 2.3.3 Verhaltensgenetik. Auch die Forschung zum genetischen Einfluss auf Persönlichkeitsunterschiede zeigt eine historische Entwicklung hin zu einem dynamisch-interaktionistischen Verständnis genetischer Einflüsse auf die Persönlichkeit. Diese Forschung beginnt, wieder einmal, mit Francis Galton 1822 bis 1911. Angeregt durch die 1859 publizierte Evolutionstheorie seines Cousins Charles Darwin, unternahm er die ersten Versuche, Erbeinflüsse auf Intelligenz, insbesondere Hochbegabung, durch Vergleich der Intelligenz mehr oder weniger stark verwandter Familienmitglieder nachzuweisen. Damit begründete Galton die Verhaltensgenetik, die genetische Einflüsse auf Persönlichkeitsunterschiede anhand der Ähnlichkeit mehr oder weniger genetisch verwandter Familienmitglieder empirisch zu ermitteln sucht. Zum Beispiel Vergleich von eineigen mit zweieigen Zwillingen, von Adoptivgeschwistern mit normalen Geschwistern, von Kindern mit Enkeln. Wenn genetisch enger verwandte Personen sich in einer bestimmten Persönlichkeitseigenschaft in einem bestimmten Alter ähnlicher sind als weniger eng genetisch Verwandte, wird dies als Indiz für einen genetischen Einfluss interpretiert. Der britische Statistiker Ronald A. Fisher, 1890 bis 1962, entwickelte hierfür Methoden zur quantitativen Bestimmung der Stärke des genetischen Einflusses, die in Abschnitt 6.2 genauer dargestellt werden. Diese Forschung war lange Zeit durch zwei historische Verirrungen belastet. Zum einen führten Fehlinterpretationen von Darwins Begriff der natürlichen Auslese im Sinne eines Überleben des Stärkeren, siehe Kapitel 2.6, zur Eugenik, Versuch, das genetische Potenzial einer ganzen Gesellschaft gezielt zu verbessern, in England, Frankreich und Deutschland bis hin zur nationalsozialistischen Rassenhygiene durch gezielte Tötung von Juden und psychiatrischen Patienten, die als genetisch minderwertig angesehen wurden. Hierbei koexistierte eine seriöse empirische Forschung, wie zum Beispiel die Zwillingsforschung von Kurt Gottschalk, 1902 bis 1991 an der Abteilung für Erbpsychologie des Berliner Kaiser-Wilhelm-Instituts für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik. Mit den eugenischen und rassenhygienischen Arbeiten von Ottmar von Verschür bis hin zu den Verbrechen des KZ-Arztes Josef Mengele, der bei von Verschür promoviert hatte. Zudem förderte ein Skandal um Publikationen des Briten Cyril L. Byrd 1883 bis 1971, die möglicherweise auf der Verfälschung oder gar Erfindung von Zwillingsdaten beruhten, den schlechten Ruf der Verhaltensgenetik. Dieses Handicap wirkte sich aber langfristig heilsam aus, weil verhaltensgenetische Forscher unter besonderem Druck standen, solide Daten und vorsichtige Interpretationen der Ergebnisse vorzulegen. Dadurch nahm die Verhaltensgenetik ab Mitte der 1970er Jahre einen deutlichen Aufschwung und zählt heute zu den Gebieten der Persönlichkeitsforschung mit den anspruchsvollsten statistischen Methoden. Zunächst wurde auf der Basis sehr großer Stichproben von ein- und zweieigen Zwillingen und Adoptivgeschwistern deutlich, dass die meisten Persönlichkeitsunterschiede in westlichen Kulturen in ähnlich starker Weise durch genetische Unterschiede und durch Umweltunterschiede bedingt sind. Die Persönlichkeit eines Menschen beruht also sowohl auf seinem Genom, seinem individualtypischen Genmuster, früher auch Genotyp genannt, als auch auf den Umweltbedingungen im Verlauf seiner Entwicklung. Parallel dazu wurden 1977 in einer bahnbrechenden Arbeit des US-Amerikaners Robert R. Plomin wechselseitige Abhängigkeiten zwischen genetischen und Umwelteinflüssen deutlich, die eine einfache Zweiteilung in genetischen Umwelteinflüsse in Frage stellten. Denn genetische und Umweltunterschiede können korrelieren, indem bestimmte Genome in bestimmten Umwelten besonders häufig oder selten vorkommen. Definition: Eine aktive Genom-Umwelt-Korrelation entsteht, indem Menschen aus genetischen Gründen bestimmte Umwelten suchen oder schaffen. Beruht nämlich ihr Einfluss auf die Umwelt auf Eigenschaften, die teilweise genetisch beeinflusst sind, so kommt es zu einem genetischen Einfluss auf die Umwelt, der durch die Persönlichkeit vermittelt ist. Zum Beispiel werden musikalische Menschen eher in Konzerte gehen als weniger musikalische, eher ein Musikinstrument spielen und so weiter. Musikalität ist teilweise genetisch bedingt. Eine reaktive Genom-Umwelt-Korrelation entsteht, indem andere Menschen auf genetisch beeinflusste Persönlichkeitsmerkmale reagieren und dadurch bestimmte Umwelten schaffen. Zum Beispiel wird ein musikalisches Kind dem Musiklehrer auffallen, der es dann ins Schulorchester aufnimmt und so seine Musikalität fördert. Eine passive Genom-Umwelt-Korrelation entsteht bei Kindern, die mit genetisch Verwandten aufwachsen, schon dadurch, dass sich aktive oder reaktive Genom-Umwelt-Korrelationen dieser Verwandten auf das Kind genetisch übertragen. Zum Beispiel werden musikalische Eltern eine musikalisch anregende Familienumwelt haben, die ihre Kinder aufgrund genetischer Verwandtschaft auch haben werden. Bei Adoptivkindern, die mit genetisch nicht verwandten Eltern und Geschwistern aufwachsen, gibt es diese Form der Korrelation nicht. Definition Ende. Genom-Umwelt-Korrelationen können aufgrund passiver Genom-Umwelt-Korrelationen schon zum Zeitpunkt der Zeugung bestehen, indem Kinder mit bestimmter genetischer Ausstattung eher in einer bestimmten Umwelt gezeugt werden und dann in sie hineingeboren werden. So werden Kinder intelligenter Eltern eher in eine intelligenzanregende Umwelt hineingeboren als Kinder weniger intelligenter Eltern. Im Verlauf der Entwicklung können dann genetische Bedingungen über genetisch beeinflusste Persönlichkeitseigenschaften direkt Einfluss auf die Umwelt nehmen, aktive Korrelation, oder indirekt über die Reaktionen von Mitmenschen, reaktive Korrelation. Aber auch umgekehrt können Umweltbedingungen über umweltbeeinflusste Persönlichkeitseigenschaften oder die Reaktion von Mitmenschen Einfluss auf genetische Bedingungen der Persönlichkeit haben. Hierbei muss nicht unbedingt das Genom durch Gentechnologie verändert werden, was derzeit nur in ersten Ansätzen möglich ist. Wie in Abschnitt 6.2 genauer beschrieben wird, reicht es aus, wenn die genetischen Einflüsse verändert werden. Und das kann im Prinzip geplant durch Diäten, Medikamente oder Psychotherapie geschehen. Oder auch ungeplant durch einen bestimmten Lebensstil. Eine zentrale Erkenntnis der Verhaltensgenetik ist also, dass es im Verlauf der Persönlichkeitsentwicklung zu einer dynamischen Interaktion von genetischen und Umweltbedingungen der Persönlichkeit kommt. Abschnitt 2.4 Neurowissenschaftliches Paradigma. Die menschliche Informationsverarbeitung basiert vor allem auf der Aktivität des Nervensystems, also des Gehirns mit seinen Nerven, die den gesamten Körper durchdringen. Die kleinsten Einheiten des Nervensystems sind die Nervenzellen, Neurone, die als Informationsträger dienen. Jeder Teil des Körpers sendet jederzeit Informationen über seinen aktuellen Zustand, über afferente Neurone durch das Rückenmark bis zum Gehirn. Umgekehrt kontrolliert das Gehirn den Körper durch efferente Neurone. Zwischen afferenten und efferenten Nerven vermitteln Interneurone, oft nicht erst im Gehirn, sondern auch unterhalb, zum Beispiel als Teil motorischer Regelungskreise. Deshalb wird derjenige Teil der Biologie, der sich mit der Informationsübertragung im Nervensystem befasst, als Neurowissenschaft bezeichnet. Innerhalb der Neurowissenschaft befasst sich die Neuroanatomie mit den festen Strukturen, die Neurophysiologie mit den Funktionen dieser Strukturen. Das neurowissenschaftliche Paradigma der Persönlichkeitspsychologie versucht, Persönlichkeitsunterschiede neurowissenschaftlich zu beschreiben und zu erklären. Dabei wäre es verkürzt, den Blick nur auf das Nervensystem zu richten, weil es in enger Wechselwirkung mit anderen biologischen Systemen steht. Zum Beispiel Muskulatur, hormonelles System, Herz-Kreislauf-System und Immunsystem. Erleben und Verhalten betrifft prinzipiell den ganzen Körper, nicht nur das Nervensystem. Deshalb können Persönlichkeitsunterschiede sich auch auf biologische Systeme außerhalb des Nervensystems beziehen. Hierzu zählen das Herz-Kreislauf-System, untersucht von der kardiovaskulären Psychophysiologie, das hormonelle System, untersucht von der Psychoneuroendokrinologie, das Immunsystem, untersucht von der Psychoneuroimmunologie. Die Wurzeln des neurowissenschaftlichen Paradigmas lassen sich bis zu Wilhelm Wundt 1832 bis 1920 zurückverfolgen, der 1879 in Leipzig das weltweit erste Institut für experimentelle Psychologie gründete und kurz vorher, 1874, in einem einflussreichen Lehrbuch über die Grundzüge der physiologischen Psychologie das Wissen seiner Zeit über Zusammenhänge zwischen physiologischen und psychologischen Prozessen zusammenfasste. Wundts Arbeiten beeinflussten auch Sigmund Freuds Konzept des Unbewussten, behandelten aber Persönlichkeitsunterschiede nur am Rande. Wie die Geschichte der Neurowissenschaften insgesamt, lässt sich auch die Geschichte des neurowissenschaftlichen Paradigmas in der Persönlichkeitspsychologie als Geschichte der Entwicklung immer feinerer Messmethoden verstehen. Jede methodische Neuerung, zum Beispiel Messung der Schweißdrüsenaktivität ab 1889 und des systolischen und diastolischen Blutdrucks ab 1905 als Maße der physiologischen Aktivierung, Einführung des Elektroenzephalogramm, EEG, zur Darstellung der an der Schädeldecke ableitbaren elektrischen Hirnaktivität ab 1924. Einführung des ambulanten Monitoring zur Aufzeichnung der physiologischen Aktivität, vor allem des Herz-Kreislauf-Systems im Alltag durch tragbare Messgeräte ab 1983. Einführung der funktionellen Magnetresonanztomographie FMRT zur Darstellung von schnellen Stoffwechselveränderungen im Gehirn ab 1990. Regte neue neurowissenschaftliche Forschung zur Erfassung von Persönlichkeitsunterschieden an. Das wird im Folgenden am Beispiel von Temperament und Intelligenz illustriert und in den entsprechenden Abschnitten von Kapitel 4 vertieft. In Kapitel 7 werden bei der Diskussion von Geschlechtsunterschieden auch neurowissenschaftliche Erkenntnisse behandelt. Andere Anwendungen des neurowissenschaftlichen Paradigmas sind in der Persönlichkeitspsychologie selten. Abschnitt 2.4.1 Temperament. Die Annahme, dass Unterschiede im Temperament bestehen, nämlich Persönlichkeitseigenschaften im Bereich der 3a der Persönlichkeit, Affekt, in Klammern Emotionen, Aktivierung und Aufmerksamkeit, lässt sich bis zum Begründer der westlichen Medizin Hippokrates 460 bis 377 v. Chr. Zurückverfolgen. Hippokrates bezog Temperamentsunterschiede auf das Vorherrschen eines der vier Körpersäfte: Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle, der er Sanguiniker, Phlegmatiker, Choleriker und Melancholiker zuordnete. Eine auf purer sprachlicher Assoziation, schwarze Galle, trübe Stimmung, beruhende frühe psychoneuroendokrinologische Theorie von Temperamentstypen. Wilhelm Wundt erweiterte um 1900 diese Typenlehre zu einem zweidimensionalen Modell mit den Dimensionen Stärke der Gemütsbewegung und Schnelligkeit des Wechsels der Gemütsbewegung. Der gebürtige Berliner Hans Eysenck 1916 bis 1997, der als Jude 1934 vor den Nationalsozialisten über Frankreich nach London emigrierte, beim Zwillingsforscher Cyril Bird promovierte und von 1955 bis 1983 Direktor der Psychiatrischen Klinik der Londoner Universität war, fand 1953 auf der Basis von Temperament-Selbstbeschreibungen in Fragebögen, dass diese auf zwei relativ unabhängigen Dimensionen variierten, die den Wunschen-Dimensionen recht gut entsprachen. Die Dimension Extraversion E Nicht-Extroversion, mit den Polen extravertiert-introvertiert, entsprach Wundts Stärke der Gemütsbewegung. Eysenck bezog sich dabei auf die Typenlehre des Schweizer Psychoanalytikers Carl Gustav Jung, 1875 bis 1961, der introvertierte, nach innen gekehrte Menschen als verschlossen, schwer durchschaubar und mit intensivem Fantasie- und Gefühlsleben bei wenig Gefühlsausdruck beschrieb. Extravertierte, nach außen gekehrte, dagegen als zugänglich, freundlich, ablenkbar und mit starkem Gefühlsausdruck, aber geringem Fantasie- und Gefühlsleben. Siehe Abbildung 2.4 im gedruckten Buch. Die Dimension des Neurotizismus N mit den Polen instabil-stabil entsprach Wundts Schnelligkeit des Wechsels der Gemütsbewegung. Eysenck bezog sich dabei auf die Beobachtung, dass neurotische Patienten oft eine labile Stimmungslage haben. Dieses dimensionale Klassifikationssystem erwies sich als äußerst erfolgreich, weil es in Fragebogenuntersuchungen immer wieder bestätigt wurde. Zudem trug zum Erfolg des EN-Systems bei, dass Eysenck 1967 eine erste neurowissenschaftliche Theorie zur Erklärung von E und N formulierte. Hierbei bezog er sich auf neurophysiologische Forschungsergebnisse zur Schlaf-Wach-Regulation und Aufmerksamkeitssteuerung durch Aktivität des aufsteigenden retikulären aktivierenden Systems, ARAS, im Hirnstamm. Introvertierte hätten eine niedrigere physiologische Aktivierungsschwelle als Extravertierte, so dass sie bereits in Situationen mit niedrigem Aktivierungspotenzial, wenig mittlere Aktivierung in der Altersgruppe, überdurchschnittlich aktiviert seien. Bei typischerweise stark erregenden Situationen greifen jedoch bei Introvertierten der Schutzmechanismus der transmarginalen Hemmung, der zu einer niedrigen Aktivierung im Vergleich zu Extravertierten führe. Siehe Abbildung 2.5 im gedruckten Buch. Da zu geringe Aktivierung emotional negativ getönt sei, Langeweile, und zu starke Aktivierung ebenfalls, Überregung, ergibt sich aus diesen Annahmen ein nichtlinearer Zusammenhang zwischen Aktivierungspotenzial und emotionaler Qualität, der bei Intro- und Extravertierten aufgrund der unterschiedlichen Schwellen verschieden ausfällt. Siehe Abbildung 2.5. Einen entsprechenden Zusammenhang vermutete Eysenck 1967 zwischen Neurotizismus und Aktivierung des limbischen Systems. Emotional labile Menschen sollten danach auf angst- oder stressauslösende Situationen stärker mit limbischer Aktivierung reagieren als emotional stabile. Diese Hypothesen erwiesen sich als nur schwer überprüfbar, weil sie im Falle von E eine aufwendige Variation des Aktivierungspotenzials von Situationen von schwach bis stark erforderten und es im Falle von N zu Eysenck's Zeiten noch nicht möglich war, die Aktivität des limbischen Systems zu messen, das tief im Gehirn liegt und deshalb zum Beispiel durch das EEG an der Schädeloberfläche kaum erfasst werden kann. Dennoch regten Eysenck's Annahmen die neurowissenschaftliche Forschung zu E und N enorm an. Zwei Forschungslinien lassen sich dabei ausmachen. Erstens wurde versucht, Temperamentsunterschiede durch multivariate Psychophysiologie, gleichzeitige Messung vieler physiologischer Parameter, zum Beispiel Herzrate, systolischer und diastolischer Blutdruck, elektrodermale Aktivität, zu erfassen. Der gebürtige Berliner Jochen Fahrenberg 1937 führte am Freiburger Institut für Psychologie ein solches Forschungsprogramm durch. Zunächst im Labor, später dann auch in Alltagssituationen mit Hilfe des ambulanten Monitoring. Dieses Programm erwies sich letztendlich als eine Sackgasse, hauptsächlich bedingt durch eine fehlende Reaktionskohärenz, Vergleich Kapitel 2.1 der physiologischen Reaktionen. Zweitens wurde versucht, Temperamentsunterschiede auf bestimmte neurophysiologische Systeme zu beziehen. Am einflussreichsten waren dabei die Theorien des Briten Jeffrey Gray 1934 bis 2004, dem Nachfolger von Eysenck an der Londoner Klinik, und Richard A. Depew, der an der Cornell University forscht. Gray 1982 nahm an, dass Temperamentsunterschiede auf Unterschieden in zwei neurowissenschaftlich beschreibbaren Verhaltenssystemen beruhen. Der unterschiedlichen Stärke des Verhaltensaktivierungssystems, Behavioral Activation System, BAS, und des Verhaltenshemmungssystems, Behavioral Inhibition System, BIS. Die Stärke des BIS beschreibe eine Temperamentsdimension der Gehemmtheit mit den Polen E-, N+, introvertiert und instabil, und E+, N-, extravertiert und stabil. Die Stärke des BAS beschreibe eine Temperamentsdimension der Impulsivität mit den Polen E+, N+, extravertiert und instabil, und E-, N-, introvertiert und stabil. Die beiden Gration Dimensionen beschreiben also denselben zweidimensionalen Temperamentsraum wie E und N, nur dass sie gegenüber E und N um 45 Grad gedreht sind. Depew und Collins 1999 bezogen Unterschiede in Extraversion, Neurotizismus und einer dritten Temperamentsdimension der Kontrolliertheit, Constraint, mit den Polen Überkontrolle, Unterkontrolle, auf Unterschiede in neurochemischen Systemen, charakterisiert durch die Neurotransmitter Dopamin, Noradrenalin und Serotonin. Die Temperamentstheorien werden in Abschnitt 4.2 ausführlicher dargestellt. Ein allgemein anerkanntes neurowissenschaftliches Modell für Temperamentsunterschiede ist dabei jedoch noch nicht entstanden. Abschnitt 2.4.2 Intelligenz. Versuche, Intelligenz neuroanatomisch zu erfassen, waren lange Zeit von wenig Erfolg gekrönt. Neuerdings ist es möglich, mithilfe der Magnetresonanztomographie das Gehirnvolumen bei Lebenden zuverlässig zu bestimmen, und diese Studien fanden nach Kontrolle von Körpergröße, Alter und Geschlecht einen schwachen, aber klar überzufälligen Zusammenhang zwischen Gehirnvolumen und Testintelligenz. Neurophysiologische Messungen der Nervenleitgeschwindigkeit, der im EEG messbaren Aktivität in Ruhe oder auf Reize hin, ergaben bisher keine klaren Zusammenhänge mit Testintelligenz. In den letzten Jahren hat sich deshalb die Forschung eher der neuronalen Effizienz zugewandt. Darunter wird verstanden, dass intelligentere Personen mit zunehmender Vertrautheit mit einer Aufgabe weniger Neuronen aktivieren müssen und deshalb eine räumlich differenziertere Aktivierung von Hirnarealen und einen geringeren Energieverbrauch im Gehirn aufweisen sollten. Diese Hypothese konnte mit verschiedenen Methoden bestätigt werden. Die Kausalfrage ist damit jedoch nicht beantwortet. Sind Intelligente deshalb intelligent, weil ihr Gehirn größer ist und neuronal effizient arbeitet? Sind Gehirngröße und neuronale Effizienz eher umgekehrt eine Konsequenz von Intelligenz? Oder sind beides Konsequenzen einer dritten Variable, zum Beispiel genetischer Art? Diese Fragen werden außer von den Wissenschaftlern, die direkt an der Forschungsfront arbeiten, viel zu wenig gestellt. Denn viele Neurowissenschaftler und Psychologen sind der Überzeugung, dass neurowissenschaftlich untersuchte Prozesse und anatomische Strukturen grundlegender seien als das direkt beobachtbare Verhalten und berichtete Erleben. Und diese Meinung beherrscht derzeit auch die öffentliche Meinung über den Stellenwert neurowissenschaftlicher Erkenntnisse. Grundlegender wird dabei durchaus kausal verstanden. Neurowissenschaftlich Beschriebenes sei eine Ursache für psychologisch Beschriebenes. Das ist besonders dann problematisch, wenn es sich um neuroanatomische Korrelate von Persönlichkeitsunterschieden handelt, weil in diesem Fall die Richtung der Kausalität besonders klar zu sein scheint. Jeder Sportler weiß aber, dass intensiver Sport längerfristig zu körperlichen Veränderungen führt, eingeschlossen anatomische Veränderungen der Muskeln und eine Senkung der Herzrate in Ruhe. Verhalten kann auch neuroanatomische Veränderungen verursachen. So variierte zum Beispiel Breedlove 1997 experimentell die Möglichkeit von Ratten, Geschlechtsverkehr zu haben, und fand, dass häufigere Geschlechtsverkehr die Größe bestimmter am 6 beteiligter Neurone erhöhte. 6 wirkte auf das Gehirn. Die biologistische Annahme, dass die Kausalität grundsätzlich von der neuronalen Ebene zur Verhaltensebene fließt, ist genauso inadäquat wie die psychologistische Annahme in älteren psychosomatischen Theorien, dass bestimmte Krankheiten grundsätzlich eine psychische Ursache haben. Dem heutigen Wissensstand angemessen ist vielmehr die interaktionistische Auffassung, dass je nach Phänomen mal die eine und mal die andere Kausalrichtung überwiegt und in anderen Fällen beide Kausalrichtungen gleich stark sind. Siehe Abbildung 2.6 im gedruckten Buch. Hier besteht eine klare Parallele zur Denkweise im dynamisch-interaktionistischen Paradigma. Biologistische Auffassungen, wonach Ursachen für Persönlichkeitsunterschiede primär in neurowissenschaftlichen Phänomenen zu suchen seien, und psychologistische Auffassungen, wonach das Umgekehrte gilt, sind zu einseitig. Vielmehr dominiert je nach Phänomen eher die eine oder die andere Kausalrichtung. Abschnitt 2.5. Molekulargenetisches Paradigma. Der Augustinermönch Gregor Mendel, 1822 bis 1884, entdeckte in langjährigen Kreuzungsversuchen an Erbsen im Garten seines Klosters in Brünn, heute das tschechische Brno, Vererbungsregeln für Merkmale, die er 1866 veröffentlichte, aber deren grundlegende Bedeutung erst um 1900 deutlich wurde. Es dauerte dann immer noch bis in die Mitte der 1940er Jahre hinein, bis die auf Kreuzungsexperimenten an Pflanzen und Tieren gegründete Vererbungslehre mit der Verhaltensgenetik und der Evolutionstheorie zur modernen Synthese der Evolutionsbiologie verknüpft wurde. Sie sah in der Variation einzelner Gene in Form qualitativ unterschiedlicher Allele, Genvarianten, die Grundlage für die von Darwin 1859 beschriebene Variation innerhalb von biologischen Arten. Zum Beispiel tritt das menschliche Blutgruppengen in den drei Allelen A, B, 0 auf und die Vererbung der Blutgruppe folgt den Mendelschen Regeln. Im Jahr 1953 entdeckten der US-Amerikaner James D. Watson und der Brite Francis Crick gemeinsam die biochemische Struktur der DNA, Desoxyribonucleic Acid, deutsch Desoxyribonukleinsäure, in Form einer Doppelhelix und legten damit die Grundlage für die molekulargenetische Erforschung des Genoms von Lebewesen. Danach enthält beim Menschen der Zellkern jeder Zelle, mit Ausnahme der Ei- und Spermazellen, die vollständige genetische Information, das Genom. Zusätzlich gibt es in den Mitochondrien der Zelle kleinere Mengen DNA, die von der mütterlichen Eizelle abstammen, rein weiblicher Erbgang. Die DNA im Zellkern zerfällt in 2x23 Chromosome, wobei bei der Zeugung Chromosomenabschnitte von Mutter und Vater zufällig gemischt werden. Die ca. 24.000 verschiedenen Gene sind Abschnitte auf den Chromosomen, die durch ihre Funktion im Stoffwechsel definiert werden und deren Varianten die Allele des Gens bestimmen. Damit liegt es nahe, individuelle Besonderheiten in der Persönlichkeit auf das individualtypische Allelmuster zu beziehen. Dies ist das molekulargenetische Paradigma der Persönlichkeitspsychologie. Dass einzelne Allele tatsächlich massive Auswirkungen auf die Persönlichkeit haben können, wurde ab den 1990er Jahren deutlich, als bestimmte Krankheiten auf nur ein Allel zurückgeführt werden konnten, zum Beispiel die Phenylketonurie, PKU von Kindern, intelligenzmindernde Erkrankung, die auf pathologischen Allelen eines Gens auf dem 12. Chromosom beruht, die Chorea-Huntington von Erwachsenen, tödlich verlaufende Hirndegeneration, die auf pathologischen Allelen eines Gens auf dem 4. Chromosom beruht. Seltene Allele mit massiven Wirkungen, wie im Falle von Phenylketonurie oder Chorea-Huntington, sind für das Verständnis von Persönlichkeitsunterschieden vermutlich wenig relevant, weil sie sehr selten sind und deshalb nur ein Bruchteil der gesamten Normalvariation in einer Persönlichkeitseigenschaft aufklären können. Alternativ wird vermutet, dass der genetische Einfluss auf bestimmte Persönlichkeitseigenschaften, zum Beispiel Intelligenz, durch viele häufige Allele bedingt ist. Quantitative Trait Lossy, QTL. Wenn jeder einzelne QTL zum Beispiel 2% der Intelligenzunterschiede erklären würde, wären mindestens 25 QTL notwendig, um Intelligenz molekulargenetisch aufzuklären, sofern sie zu 50% genetisch beeinflusst ist. Diese Logik liegt dem ersten molekulargenetischen Versuch zugrunde, Normalvarianten einer menschlichen Eigenschaft aufzuklären, dem IQ-QTL-Projekt von Robert A. Plomin, der auch das Konzept der Genom-Umwelt-Korrelation prägte, siehe Kapitel 2.3. Eine Studie. Das IQ-QTL-Projekt begann 1994 mit dem Vergleich von zwei Stichproben von Kindern mit sehr hoher und sehr niedriger Testintelligenz. 60 häufige Allele von Genen, die an neuronaler Aktivität beteiligt sind, wurden in der ersten Stichprobe auf überzufällige Häufigkeitsunterschiede zwischen Kindern mit niedriger und hoher Testintelligenz geprüft. 8 zeigten überzufällige Unterschiede. Mit ihnen wurde die zweite Stichprobe getestet. Kein einziges davon zeigte einen überzufälligen Unterschied. Bis Ende 2010 ergaben zahlreiche weitere Versuche, Intelligenzunterschiede durch QTLs zu erklären, keine Ergebnisse, die sich in unterschiedlichen Studien replizieren ließen. Studie Ende. Problematisch war bis Ende 2010 auch die Befundlage zu einem Gen für den Dopaminrezeptor D4, dem DRD4-Gen auf dem 11. Chromosom. Wie bei vielen anderen Genen auch, bestehen in diesem Fall die verschiedenen Allele aus unterschiedlich häufigen Wiederholungen eines bestimmten Genabschnittes. 2 bis 8 Wiederholungen in diesem Fall. Die Zahl der Wiederholungen beeinflusst die Effizienz, mit der der Neurotransmitter Dopamin aufgenommen wird. Das heißt, die Allele beeinflussen direkt den Dopaminstoffwechsel. Es wurde deshalb angenommen, dass Personen mit vielen Wiederholungen dopamindefizient sind und deshalb nach Neuigkeit, Abwechslung und Aufregung streben, um ihren Dopaminspiegel zu erhöhen. Nach über 10 Jahren Forschung sind die Befunde zahlreicher Studien zum Zusammenhang zwischen der Zahl der Wiederholungen im DRD4-Gen und dem selbstberichteten Streben nach Neuigkeit widersprüchlich. Nachdem der QTL-Ansatz zur Erklärung des genetischen Einflusses auf normale Persönlichkeitsvarianten gescheitert war, setzten Genetiker inzwischen auf Methoden mittels genomweiter Assoziationsstudien, GWAs. Genetische Varianten in den einzelnen Bausteinen der Gene, den Basenpaaren bestimmten Persönlichkeitsunterschieden zuzuordnen. Da es mehrere Millionen solcher Single Nucleotide Polymorphisms, SNPs, bei Menschen gibt, besteht hier vor allem ein statistisches Problem. Wie kann verhindert werden, dass Zusammenhänge zwischen SNPs und Persönlichkeitsunterschieden rein zufällig bedingt sind? Entweder wird die Messlatte pro SNP sehr hoch angesetzt, dann konnte selbst ein so stark genetisch bedingtes Merkmal wie die Körpergröße, 80-90% genetischer Einfluss, nur zu 5% aufgeklärt werden. Und für Neurotizismus ergab sich ebenfalls nur eine äußerst bescheidene molekulargenetische Erklärung des genetischen Einflusses auf dieses Merkmal. Vielversprechender scheint es zu sein, die Ergebnisse aller untersuchten SNP-Effekte simultan zu berücksichtigen. Dadurch konnten Young et al. 2010 durch Analyse von 300.000 SNPs bei 4.000 Erwachsenen immerhin über 50% des genetischen Einflusses auf Unterschiede in ihrer Körpergröße durch SNPs erklären. Diese Strategien, direkte Zusammenhänge zwischen bestimmten Allelen oder SNPs und Persönlichkeitseigenschaften zu finden, sind nicht die einzig möglichen, um genetische Einflüsse nachzuweisen. Da die meisten Eigenschaften sowohl genetisch als auch umweltbedingt sind, könnte es sein, dass es Gen-Umwelt-Interaktionen gibt, bei denen die genetischen Wirkungen von bestimmten Umweltbedingungen abhängen. Derartige Interaktionen verschleiern genetische Wirkungen, weil sie je nach Umwelt anders ausfallen. Ebenso verschleiern sie Umweltwirkungen, weil auch sie je nach Allel anders ausfallen. Der erste überzeugende Nachweis einer Gen-Umwelt-Interaktion für Normalvarianten der Persönlichkeit wurde von F. Shalom Caspi und Mitarbeitern 2002 publiziert, die damals am selben Londoner Institut arbeiteten wie Eysenck, Gray und Plomin. Die Autoren untersuchten bei 442 Männern im Alter von 26 Jahren den Zusammenhang zwischen erfahrener Kindesmisshandlung im Alter zwischen 3 und 11 Jahren. Keine, wahrscheinlich schwere. Zwei häufigen Allelen des MAOA-Gens auf dem X-Chromosom, die eine hohe bzw. niedrige Aktivität des Enzyms MAOA bedingen und vier verschiedene Indikatoren für antisoziales Verhalten im Alter von 26 Jahren. Antisoziale Persönlichkeitsstörung, Zahl der Verurteilungen wegen Gewalttätigkeit, Selbstbeurteilung antisozialer Tendenzen, Beurteilung antisozialer Symptome durch Bekannte. Für alle vier Indikatoren ergab sich dieselbe Gen-Umwelt-Interaktion, die in Abbildung 2.7 im gedruckten Buch für den Mittelwert aller vier Indikatoren dargestellt ist. Wie Abbildung 2.7 zeigt, erhöhte erfahrene Kindesmisshandlung das Risiko für antisoziales Verhalten im Erwachsenenalter, unabhängig vom MAOA-Gen. Wobei jedoch die Erhöhung deutlich stärker bei denjenigen 163 männlichen Teilnehmern ausfiel, die das Allel für niedrige MAOA-Aktivität hatten. So wurden zum Beispiel die 55 Männer, die beide Risikofaktoren aufwiesen, Misshandlung und Allel für niedrige MAOA-Aktivität, bis zum Alter von 26 Jahren dreimal so häufig verurteilt wie die 99 Männer, die auch misshandelt worden waren, aber das Allel für hohe MAOA-Aktivität aufwiesen. Für schwerere Delikte, Vergewaltigung, Raub und Überfälle, war die Rate sogar viermal so hoch. Genetisch bedingte unzureichende MAOA-Aktivität scheint demnach die Entwicklung antisozialer Tendenzen zwar nicht allgemein, wohl aber nach erfahrener Kindesmisshandlung zu fördern. Das Ergebnis wurde nicht nur für vier verschiedene Indikatoren antisozialen Verhaltens gefunden und inzwischen auch in anderen Stichproben mehrfach repliziert, sondern ist auch biochemisch plausibel. Das MAOA-Gen produziert das Enzym Monoaminoxidase A, das eine exzessive Produktion von Neurotransmittern wie Serotonin, Noradrenalin und Dopamin reduziert, zu der es bei starken Belastungen wie zum Beispiel Kindesmisshandlung kommen kann. Tierexperimentelle Studien an Mäusen, deren MAOA-Gen stillgelegt wurde, Knockout-Mäuse, zeigten, dass eine fehlende MAOA-Genaktivität zu erhöhter Aggressivität führt. Diese bahnbrechende Studie führte nach den Misserfolgen des QTL-Ansatzes zu einer neuen Welle von molekulargenetisch-persönlichkeitspsychologischen Untersuchungen auf der Basis von Überlegungen, welche Rolle genetische Effekte in unterschiedlichen Umwelten haben. Auf diese Weise werden genetische und Umweltbedingungen der Persönlichkeit nicht nur durch das Konzept der aktiven, passiven und reaktiven Genom-Umwelt-Korrelation, siehe Kapitel 2.4, sondern auch durch das Konzept der Gen-Umwelt-Interaktion miteinander verknüpft. Abschnitt 2.6 Evolutionspsychologisches Paradigma. Die Kernannahme der Evolutionspsychologie ist, dass sich menschliches Erleben und Verhalten als Resultat der Evolution verstehen lässt. Also des viele Millionen Jahre andauernden Prozesses der genetischen Anpassung von Lebewesen an die jeweils vorherrschenden Umweltbedingungen. Von daher seien wir primär an die Umwelt unserer evolutionären Vorfahren angepasst, nicht unbedingt aber an die heutige. Diese Sichtweise geht auf den Briten Charles Darwin 1809 bis 1882 zurück. Darwin erklärte 1859 die Vielfalt der Arten, aber auch die Variation innerhalb von Arten durch einen Entwicklungsprozess, der im Kern auf Variation und natürlicher Auslese beruhe. Zu Darwins Zeit war es noch nicht klar, was eigentlich variiert, vererbt und ausgelesen wird. Erst die Genetik füllte diese Lücke. Es sind die Gene, die in ihren Allelen variieren, vererbt und ausgelesen werden. Siehe Kapitel 2.5. Hierbei konkurrieren unterschiedliche Allele. Je nach Umwelt steigt oder sinkt ihre Häufigkeit relativ zu anderen Allelen, weil sie unterschiedliche Fortpflanzungschancen haben. Sie weisen eine unterschiedliche Fitness auf. Die Umwelt nimmt also Einfluss auf die Reproduktion von Allelen. Sie werden natürlich ausgelesen. Diese natürliche Auslese ist der entscheidende Mechanismus, der Allele, Gene und damit auch Lebewesen so an die Umwelt anpasst, dass sie längerfristig fortpflanzungsfähig sind. Exkurs: Missverständnisse des Konzepts der natürlichen Auslese. Erstens: Fitness ist kein Merkmal eines Menschen, sondern eine Funktion eines Allels und seiner Umwelt. Ändert sich die Umwelt, kann sich die Fitness des Allels ändern. Es gibt deshalb keine guten oder schlechten Allele, sondern nur Allele, die einer bestimmten Umwelt gut oder schlecht angepasst sind. Zweitens: Die natürliche Auslese beruht nur zum Teil auf der Lebenserwartung. Ein Allel, das Kindersterblichkeit begünstigt, ist zwar schlecht angepasst, aber Allele, die die Lebenserwartung erhöhen, jedoch die Zahl der Nachkommen senken, sind auch schlecht angepasst. Entscheidend ist der Fortpflanzungsvorteil eines Allels. Nicht die Devise "Überleben des Stärkeren" gilt, sondern Nachhaltigkeit des Umweltangepassten. Drittens: Deshalb ist der verbreitete Glaube falsch, dass die natürliche Auslese in westlichen Kulturen mit ihrer niedrigen Kindersterblichkeit und guten medizinischen Versorgung keine Rolle mehr spiele. Allele, die Kinderwunsch oder Nachlässigkeit bei der Schwangerschaftsverhütung begünstigen, sind heutzutage ausgesprochen fit. Viertens: Es ist irreführend, bei Umweltbedingungen nur an nicht-soziale Umwelten zu denken, wie Klima, Nahrungsangebot oder Krankheitserreger. Besonders wichtig für den Reproduktionserfolg ist die soziale Umwelt, nämlich Rivalen des eigenen Geschlechts bei Partnersuche und Partnerschaft und die Partnerpräferenzen des anderen Geschlechts. Ende Exkurs. Deshalb diskutierte schon Darwin 1871 ausführlich die sexuelle Selektion. Definition: Intrasexuelle Selektion bezieht sich auf die Rivalität innerhalb der Geschlechter bei dem Versuch, Sexualpartner zu gewinnen und gegen Rivalen abzuschirmen. Allele, die diese Fähigkeit fördern, haben einen Fortpflanzungsvorteil. Intersexuelle Selektion bezieht sich auf die sexuelle Attraktivität beim anderen Geschlecht. Allele, die körperliche oder Verhaltensmerkmale fördern, die vom anderen Geschlecht für attraktiv gehalten werden, haben ebenfalls einen Fortpflanzungsvorteil. Definition Ende. Die natürliche Auswahl beruht auf dem Fortpflanzungserfolg von Allelen. Dieser Erfolg hängt bei Menschen wesentlich von der intra- und intersexuellen Selektion ab. Der Brite William D. Hamilton, 1936 bis 2000, wies 1964 darauf hin, dass die genetische Fitness eines Individuums auf zwei Komponenten beruht: auf dem Fortpflanzungserfolg der eigenen Allele, deren Vorkommen in Kindern, Enkelkindern usw., und dem Erfolg dieser Allele bei genetisch Verwandten, dem Vorkommen bei Geschwistern, Neffen, Nichten usw. Hilft man genetisch Verwandten, fördert das indirekt die Verbreitung der eigenen Allele. Hilfeleistung gegenüber Verwandten ist adaptiv, Fitness erhöhend. Was also letztlich die natürliche Auswahl auf genetischer Ebene treibt, ist nicht die Fitness im engeren Sinn, Häufigkeit des Allels bei Kindern, Enkelkindern usw., sondern die inklusive Fitness, Häufigkeit des Allels bei genetisch Verwandten. Der US-Amerikaner Edward O. Wilson, 1929, wandte evolutionsbiologische Erklärungsprinzipien auf das Sozialverhalten verschiedener Tierarten an und prägte 1975 den Begriff der Soziobiologie im Sinne einer Evolutionsbiologie des Sozialverhaltens. Dieser Ansatz löste starke Kontroversen mit Sozialwissenschaftlern aus, die bis dahin geglaubt hatten, biologische Zugänge zu sozialen Phänomenen ignorieren zu können. Mit gewissem Recht wurde den Soziobiologen vorgeworfen, dass ihre Überlegungen letztlich nur auf Spekulationen über optimal angepasstes Verhalten in einer hypothetischen Umwelt der Vergangenheit beruhten und der notwendigerweise angenommene genetische Einfluss auf das Verhalten nicht nachgewiesen sei. Allerdings unterschieden zumindest einige Soziobiologen schon früh zwischen Ultimatenerklärungen und Proximatenerklärungen. Ultimate-Erklärungen beruhen auf Überlegungen zum Selektionsdruck und beschreiben, wie sich Individuen unter den angenommenen Umweltbedingungen der evolutionären Vergangenheit hätten verhalten sollen. Aber damit sie sich tatsächlich so verhalten haben, durfte es Proximata-Mechanismen, die sie dazu gebracht hatten, sich tatsächlich so zu verhalten. Die evolutionsbiologische Erklärung ist im Grunde nur vollständig und überzeugender, wenn zu jeder ultimaten Erklärung auch eine proximate Erklärung durch Angabe eines proximaten Mechanismus geliefert wird. Eine Studie. Proximate Erklärung. Nayer und Lang 2003 untersuchten den Zusammenhang zwischen genetischem Verwandtschaftsgrad R, aufgrund der Verwandtschaft erwartete Ähnlichkeit in den Allelen, und beurteilter emotionaler Nähe zu Bezugspersonen bei 1365 Deutschen höheren Alters. Abbildung 2.8 im gedruckten Buch zeigt diesen Zusammenhang. Im Großen und Ganzen ergab sich ein klarer Zusammenhang zwischen genetischer Ähnlichkeit und emotionaler Nähe. Ein proximater Mechanismus, helfe aufgrund emotionaler Nähe, würde damit die inklusive Fitness fördern. Allerdings war die emotionale Nähe beim genetisch hoffentlich nicht verwandten Partner besonders hoch. Besser kann daher die Daten ein proximater Mechanismus helfe Vertrauten erklären, da vertraute Personen eher genetisch verwandt sind, bis auf den Partner. Studie Ende. Von daher greifen in ernstzunehmenden evolutionären Erklärungen menschlichen Erlebens und Verhaltens immer biologische Ultimate und psychologische proximate Erklärungen Hand in Hand. Die Studie von Nayer und Lang 2003 macht deutlich, dass aus ultimaten Erklärungen abgeleitete Prinzipien, helfe aufgrund genetischer Verwandtschaft, nicht unbedingt proximaten Mechanismen entsprechen müssen. Vielleicht gibt es keinen proximaten Mechanismus, der nur die genetische Verwandtschaft erkennt und in eine Hilfetendenz umsetzt. Ein Vertrautheit-Nähe-Hilfemechanismus würde jedenfalls zu einem deutlichen Zusammenhang zwischen genetischer Verwandtschaft und Hilfeleistung führen und auf diese Weise fit sein. Ein Mechanismus der Hilfeleistung, der dem ultimaten Prinzip direkt widerspricht, weil er zu einer negativen Korrelation zwischen genetischer Verwandtschaft und Hilfeleistung führt, hätte dagegen aus evolutionsbiologischer Sicht keine Chance, die natürlichen Auswahl zu überleben. Proximate Mechanismen können deshalb in Grenzen ein Eigenleben jenseits ultimat abgeleiteter Prinzipien führen. Im Falle menschlichen Erlebens und Verhaltens sind es psychologische oder physiologische Mechanismen. Eine auf ultimate Erklärungen beschränkte Soziobiologie des menschlichen Erlebens und Verhaltens greift deshalb zu kurz. Sie bedarf der psychologischen oder physiologischen Bereicherung. Tatsächlich hat sich der Schwerpunkt der evolutionspsychologischen Forschung in den letzten Jahren zunehmend in Richtung proximater Erklärung verschoben. Von John Tooby und Leah Cosmides wurde 1990 der Begriff des evolvierten psychologischen Mechanismus, EPM, geprägt, der von David Buss 1995 zur Abgrenzung der Evolutionspsychologie von der Soziobiologie benutzt wurde. Damit entstand das evolutionspsychologische Paradigma der Persönlichkeitspsychologie. Definition: Ein evolvierter psychologischer Mechanismus, EPM, ist ein bereichsspezifischer proximater Mechanismus, der ultimat verständlich ist und von dem angenommen wird, dass er genetisch vererbt wird. Definition Ende. Persönlichkeitsunterschiede beruhen aus dieser evolutionspsychologischen Sicht vor allem auf zwei Prinzipien: frequenzabhängige Selektion und konditionale Entwicklungsstrategien. Unter frequenzabhängiger Selektion wird verstanden, dass die Fitness eines Gens von seiner Häufigkeit in der Population abhängt. Ein Beispiel ist das Geschlecht. Es ist nämlich keineswegs selbstverständlich, dass es so viele Männer wie Frauen gibt. Denn prinzipiell würden wenige Männer reichen, die jeweils viele Frauen befruchten. Das Geschlechterverhältnis beträgt aber zum Zeitpunkt der maximalen Fruchtbarkeit im frühen Erwachsenenalter sehr genau 1:1. Vorher gibt es mehr Jungen, später mehr Frauen, bedingt durch die höhere männliche Sterblichkeit in jedem Lebensalter. Wie der Statistiker Fisher 1958 gezeigt hat, kommt es zu diesem Verhältnis, weil die genetische Fitness von Männern und Frauen frequenzabhängig ist. Wenn Männer seltener wären als Frauen, könnten sie ihre Gene besser an die nächste Generation weitergeben als die Frauen, da die Kinder ja zur Hälfte Gene des Vaters und zur anderen Hälfte Gene der Mutter haben. Dadurch würden langfristig Eltern begünstigt, die überproportional Jungen zur Welt bringen. Dies würde aber die Rate der Männer so lange erhöhen, bis sie genauso häufig sind wie Frauen. Die entsprechende Argumentation gilt für den umgekehrten Fall, dass Frauen seltener wären als Männer. Deshalb pegelt sich langfristig ein gleiches Verhältnis zwischen Männern und Frauen ein. Das Geschlechterverhältnis ist evolutionär stabil. Frequenzabhängige Selektion muss nicht in gleichen Proportionen der miteinander konkurrierenden Gene resultieren. Notwendig ist nur, dass zwei alternative Gene langfristig koexistieren, evolutionär stabil sind, weil die Fitness des einen Gens mit zunehmendem Anteil dieses Gens in der Population so stark sinkt, dass sie ab einem bestimmten Punkt geringer ist als die Fitness des anderen Gens. Dieser Punkt kann ein beliebiger Anteil über 0% und unter 100% sein. Ein zweites Prinzip zur Erklärung von Persönlichkeitsunterschieden sind konditionale Entwicklungsstrategien. Hierunter werden EPMs verstanden, die in Abhängigkeit von typischen Umweltbedingungen unserer evolutionären Vorfahren die Individualentwicklung in unterschiedliche Richtungen lenken. Ein Beispiel: Konditionale Entwicklungsstrategie. In reichen Umwelten, in denen Kinder leicht überleben, könnte es eher fit sein, viele Kinder zu haben und sich entsprechend wenig um sie zu kümmern. Hoher Paarungsaufwand und geringe elterliche Investition. Während es unter harschen Umweltbedingungen, in denen Kinder nur mit massiver Unterstützung der Eltern überleben können, eher fit ist, wenige Kinder zu haben und sich stark um sie zu kümmern. Geringer Paarungsaufwand und starke elterliche Investition. Falls die Umwelt im Verlauf vieler Generationen zwischen diesen Extremen schwankt, sind konditionale Entwicklungsstrategien adaptiv, die die Individualentwicklung an die Umwelt in der Kindheit anpassen. Beispiel Ende. Draper und Harpending 1982 schlugen so eine überraschende Brücke zwischen väterlicher Fürsorge im Kindesalter und sexueller Reifung von Mädchen. Sie nahmen an, dass väterliche Fürsorge ein Indikator für die künftige soziale Umwelt der Mädchen sei. Von daher sei es für diese adaptiv, sich bei wenig Fürsorge schnell zur Geschlechtsreife zu entwickeln, um möglichst viele Kinder gebären zu können. Bei viel Fürsorge dagegen sollten sie sich eher Zeit dafür lassen, nach Partnern mit vielen Ressourcen zu suchen, um das Überleben ihrer Kinder zu sichern. Diese Vorhersagen lassen sich empirisch weitgehend bestätigen. Ein bei verschiedenen Säugetieren nachgewiesener EPM hierfür ist die Beschleunigung der weiblichen Reifung durch Geruchsstoffe nicht verwandter männlicher Artgenossen. In Übereinstimmung damit fanden Ellis und Garber 2000, dass die erste Regelblutung besser durch die Dauer des Zusammenlebens mit Stiefvätern und Freunden der Mutter vorhergesagt wurde, als durch die Dauer der Abwesenheit des leiblichen Vaters. Abschnitt 2.7 Gesamtüberblick. Die drei zuletzt geschilderten Paradigmen sind stark biologisch orientiert, was einem aktuellen Trend in der Psychologie insgesamt entspricht. Es sind gleichzeitig die Paradigmen mit dem größten Zuwachs an Forschungsaktivität. Die Psychoanalyse und der Behaviorismus gehören nicht zu den sechs Paradigmen der heutigen empirischen Persönlichkeitspsychologie, weil sie wegen einer unzureichenden empirischen Verankerung ihrer Grundbegriffe keine empirische Wissenschaften sind. Abbildung 2.9 im gedruckten Buch fasst dieses Kapitel noch einmal zusammen, indem die Hauptlinien der Paradigmengeschichte der heutigen empirischen Persönlichkeitspsychologie in ihrem Gesamtzusammenhang skizziert werden. Oben in der Abbildung ist zu jedem Paradigma diejenige wissenschaftliche Disziplin innerhalb oder außerhalb der Psychologie angegeben, die das Paradigma primär beeinflusst und deshalb meist auch als Namensgeber fungiert.